Werbung.
Der neue Volvo EX60. Früher nannten wir es elektrisches Licht. Heute sagen wir einfach nur noch Licht. Früher nannten wir es elektrische Waschmaschine. Heute sagen wir einfach Waschmaschine. Also warum nennen wir es denn immer noch Elektroauto? Der neue Volvo EX60 hat eine Reichweite von bis zu 810 Kilometern und schnellem Aufladen. 10 Minuten an der Schnellladestation reichen aus, um bis zu 340 Kilometer fahren zu können. Der lädt so schnell, den Kaffee nehmen Sie einfach to go. Erleben Sie ein besonders angenehmes Fahrgefühl mit dem weltweit ersten multiadaptiven Sicherheitsgurt, der sich individuell anpasst. Und das ist noch nicht alles. Dank Over-the-Air-Updates wird der EX60 fortlaufend noch besser und überzeugt Sie immer wieder neu. Also lassen Sie uns endlich zum Elektroauto nur noch Auto sagen. Der neue Volvo EX60, jetzt bei Ihrem Volvo-Händler und auf volvocars.de. Entdecken Sie den neuen EX60 auf volvocars.de.
Werbung Ende.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin Sebastian Canaves, euer Host des Podcasts und endlich mal wieder zu hören. Die letzten Wochen waren busy. Richtig viel zu tun, richtig viel unterwegs gewesen. Und ich freue mich, dass ich diese Woche wieder einen tollen Podcast, einen tollen Gast hatte. Und zwar Daniela. Mit Daniela habe ich mich unterhalten. Und zwar über die schwierigste Fernwanderung Europas, die sie ganz schön gefordert hat. Und wir sprechen über den GR20 Fernwanderweg auf Korsika, eine ganz tolle Mittelmeerinsel. Und wie das war und was sie dort erlebt hat und wie sie sich vorbereitet hat, darüber sprechen wir, das erfahrt ihr heute. Und wer sich ein Bild machen möchte, weil er sich das nicht vorstellen kann, wie schön es ist und wie anstrengend es ist. Daniela hat uns Bilder zur Verfügung gestellt. Wenn ihr zwischendurch mal irgendwie das Ganze visualisieren wollt, dann geht gerne auf www.offthepath.com/Folge171. Da findet ihr in den Shownotes ganz viele tolle Bilder und natürlich noch ein paar Empfehlungen, ein paar Links, die sie so erwähnt hat, zum Beispiel zum Wanderführer, den sie genutzt hat und so weiter und so fort. Also schaut gerne rein, wie gesagt, www.offthepath.com/Folge171, denn es ist die 171. Off the Path Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat und ich hoffe, diese Folge gefällt euch. Und wenn ihr sagt, alles schön und gut, aber Wandern ist mir ein bisschen zu anstrengend, ich möchte irgendwie ein bisschen was Entspannteres, wobei so ganz, entspannter ist es schon ein bisschen. Wir haben noch Plätze für unsere Reise, unser OTP-Abenteuer in Kanada nächstes Jahr im September. Supergeile Überleitung übrigens, oder? Not. Aber egal. Wenn ihr Bock habt auf ein richtig, richtig cooles Abenteuer, unser OTP-Abenteuer in Kanada im September 2022 hat noch ein paar Plätze frei. Es sind ein paar Leute, die sich eigentlich beworben hatten, abgesprungen, weil das Leben spielt halt, wie es manchmal spielt und man kann nicht immer alles vorhersehen. Entsprechend sind ein paar Plätze frei und wenn ihr Bock habt, dann freue ich mich sehr auf eure Bewerbung. Ihr müsst einfach nur auf Off the Path gehen und oben im Reiter, da seht ihr OTP Abenteuer und dann findet ihr die Reise nach Kanada. Wir gehen mit Orcas Kajaken, mit Walen Kajaken, mit Seelöwen, mit Robben, mit Seeadlern. Wir verbringen 4 Tage auf einer einsamen Insel, in einem einsamen Camp, ohne Strom, ohne fließend Wasser, mit ganz tollen Leuten, mit genialem Essen und das wird extrem geil. Kein Handyempfang, Hammer. Also wer mal so richtig off the path und disconnected sein möchte, der schaut sich das an. Da findet ihr auch ein cooles Video von den Teilnehmern von diesem Jahr. Wir waren ja vor 2 Monaten im September dort und das war einfach unglaublich. Entsprechend schaut vorbei. Ihr werdet es vielleicht irgendwann bereuen, wenn ihr es nicht machen würdet. Es ist ein unglaubliches, unglaubliches Erlebnis. Einmalig, wirklich. Also, im September 2022 sind noch ein paar Plätze frei. Ansonsten wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Freue mich auf eure Kommentare auf Instagram unter Off the Path. Folgt uns dort unbedingt, weil es gibt demnächst auch ein paar echt coole Dinge bei uns auf Instagram zu sehen. Und oder schreibt mir eine Nachricht an podcast@offthepath.com. Und wenn ihr selber ein Abenteuer habt, was ihr irgendwie teilen wollt, wie Daniela, die hat sich nämlich auf einen Aufruf auf Instagram vor ein paar Wochen gemeldet, dann schreibt mir auch gerne einfach eine E-Mail oder auf Instagram. Ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit mit dieser Folge, einen ganz tollen Tag, eine schöne Nacht, ein Wochenende, eine gute Fahrt. Ich weiß nicht, wo ihr gerade unterwegs seid. Und bis bald.
Hallihallo.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich da sein darf.
Geht's dir gut?
Ja.
Das ist schön. Das ist schön. Wo erwische ich dich denn gerade? Wo lebst du?
Im schönen Thüringer Wald.
Und da ist das Wetter wie?
Scheiße.
Ja, ähnlich wie hier. Sehr dunkel, sehr grau, sehr kalt. Aber noch kein Schnee hier.
Oh, wir hatten schon.
Echt?
Ja, gestern.
Boah, krass. Also ihr seid ja bestimmt, auf welcher Höhe seid ihr?
Das schöne Immenau ist auf 400 Metern, aber so die höheren Höhenlagen sind so bis knapp an die 1000. Also nicht
okay,
so
krass. Hoch eigentlich. Also hier ganz oben in den Bergen ist ja natürlich selbstverständlich schon Schnee, aber hier in Garmisch, wir sind hier auf 706, sagt meine intelligente Garmin-Uhr, da ist noch nichts und hier war auch noch gar nichts bisher. Aber es kommt bestimmt die Tage. Ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du da bist, dass wir heute über dein kleines Abenteuer oder großes Abenteuer sprechen. Du hast, du warst im Sommer auf Korsika, warst richtig aktiv und hast den härtesten Fernwanderweg Europas gemacht. Zumindest nennt man ihn so, den GR20. Mhm. Ist das richtig? GR20 heißt das?
Genau. Ne?
So nennt man ihn. Und ob das wirklich so hart war, kommen wir gleich drauf zu sprechen.
Ja, kleiner Zwischenruf an der Stelle. Ich muss mich leider entschuldigen für die Qualität dieser Folge, also besonders für meine Tonspur. Wir nutzen Ringer und ich habe in letzter Zeit immer wieder Kommentare von euch bekommen, wie schlecht die Qualität des Podcasts ist. Und ja, ich gebe immer mein tolles, teures H6 Mikro hier an, mit einem Shure Mikrofon, Gesangsmikrofon. Also ich habe wirklich sehr viel Geld und sehr viel Zeit hier in diesen Podcast investiert und merke gerade, dass das alles nichts bringt, wenn die Software, die du nutzt, halt dieses nicht so erkennt und das fällt mir jetzt erst richtig auf. Also tut mir leid, diese Folge ist jetzt noch so und ich hoffe, dass dann die zukünftigen Folgen etwas besser werden. Wir werden von Ringer auf Zencaster wechseln und wenn ihr noch eine Empfehlung habt für eine Podcast-Software, die wir unbedingt verwenden sollen, dann schreibt mir sehr gerne. Die Folge ist jetzt einfach so. Ich hoffe, ihr könnt damit leben. Weiterhin viel Spaß.
Wie bist du auf diese Idee gekommen, nach Korsika zu wandern? Ich finde das immer sehr interessant. Bist du irgendjemandem besonders gefolgt? Hast du einen Blogpost gelesen? Hast du ein Magazin gesehen? Wie bist du auf die Idee gekommen? Dahin zu reisen und zu wandern.
Jetzt stellst du direkt eingangs eine sehr umfangreiche Frage. Und zwar hatten wir mal in Patagonien eine Fernwanderung gemacht. Und seitdem war ich absolut angefixt und wollte sowas unbedingt nochmal machen. Und dann macht man sich ja so seine Bucketlists, was möchte man machen bis dieses und jenes. Und jetzt stand halt auf jeden Fall eine Fernwanderung noch mit drauf. Und deswegen haben wir ein bisschen geguckt, was gibt es so für Fernwanderwege, haben den GR20 gefunden, als einen der schönsten Fernwanderwege Europas. Und der hat auch eine, finde ich, ganz angenehme Länge. Und dann wollten wir ihn erst nicht machen, weil es diesen Beinamen halt hat mit dem härtesten Fernwanderweg und hatten uns dann eigentlich was ganz anderes rausgesucht und hatten dann das Gefühl, oh nee, das ist härter als der härteste Fernwanderweg. Lass lieber nach Korsika.
Welcher Wanderweg stand als Alternative zur Debatte?
Eine Tatra-Überquerung.
Okay, Hohe Tatra, das ist Slowakei.
Genau, Slowakei und Polen.
Ja, okay.
Und dann haben wir uns ein paar YouTube-Videos angeguckt und dann dachten wir uns, ui, nee, das ist zu heftig.
Okay, und dann habt ihr gesagt, okay, dann vielleicht doch GR20 auf der wunderschönen Insel Korsika. Kanntest du die Insel vorher?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ein kleiner Napoleon-Fan gewesen. Oder immer noch, oder habe dazu sehr viel gelesen. Napoleon wurde auf Korsika geboren. Und deswegen wollte ich eigentlich immer schon nach Korsika. Mein Freund wollte leider nicht so gerne nach Korsika, weil es Frankreich ist und man in Frankreich Französisch spricht.
Ja, stimmt.
es ging, keine Ahnung. Und wir hatten, ja, deswegen war das gefühlt nie so hoch auf unserer Liste. Dann hatte ich diesen Fernwanderweg gefunden. Und dann hat er entschieden, dass wir nach Korsika oder nach Frankreich wollen. Und dann habe ich natürlich direkt gesagt, ja, gekauft, wir gehen nach Frankreich. Ja, und aus der Nummer bin ich dann nicht mehr rausgekommen.
Okay, sehr cool. Ja, ich finde das auch mal relativ anstrengend in Frankreich. Die Verständigung ist also Englisch können sie wohl, die meisten, aber sie weigern sich einfach partout mit einem auf Englisch zu sprechen und antworten immer auf Französisch. Und das ist halt, wenn man es nicht spricht,
Ja.
relativ anstrengend. Wie, also ihr habt in Patagonien, in Chile, oder wo wart ihr? Habt ihr die
Genau, ne?
Fernwanderung gemacht? Okay, in Chile. Was habt ihr da gemacht? W-Track, O-Track oder was
Den
anderes?
O-Trek.
O-Track, okay.
Genau. Und absolut angefixt. Dieses Gefühl für den Kopf, unglaublich. Also, und deswegen, ich wollte dieses Gefühl einfach nochmal haben.
Ja, und dann, wie habt ihr euch auf die Reise dann in Europa vorbereitet? Ihr habt die im Sommer gemacht. Den O-Track habt ihr in welcher Jahreszeit gemacht?
Auch im patagonischen Sommer, aber es hat sich eher angefühlt wie Winter.
Ja, wollte ich gerade sagen. Patagonien ist halt eben eigentlich immer sehr kalt, auch im Sommer kalt. Korsika im Sommer, da stelle ich mir relativ heiß vor.
Ja, wir sind tatsächlich mitten in eine Hitzeperiode reingelaufen, also in eine richtige Hitzeperiode, inklusive Warnungen mit Waldbränden. Also wirklich. Also die Temperaturen waren schon hart an der Grenze zu, es ist noch ganz okay. Also es war eigentlich nicht mehr okay. Und ansonsten ist Korsika, also gerade die Berge in Korsika, die gehen ja bis auf, Moment, ich habe es mir extra mitgenommen, bis auf 2000 Meter hoch. Noch ein Stück höher ist der höchste Punkt sogar. Und da ist es dann nicht mehr so warm eigentlich. Ja, vorbereitet haben wir uns etwas unfreiwillig, aber tatsächlich auf die Hitze. Wir haben ja gelesen, dass es der härteste Fernwanderweg ist, also wollten wir uns unbedingt vorbereiten und haben vorher eine Harzüberquerung gemacht, mitten in der heftigsten Hitzewelle dieses Sommers und hatten da wärmere Temperaturen als auf Korsika am Ende. Und ja, wir wussten dann im Endeffekt tatsächlich schon, was die Hitze mit unserem Backpack macht, nämlich unangenehme Druckstellen am Körper. Und darauf konnten wir uns dann tatsächlich ganz gut vorbereiten, indem wir nochmal ausgetüftelt haben, wie wir den Backpack besser packen. Und deswegen war das dann nicht mehr ganz so problematisch.
Macht den Rucksack wahrscheinlich auch noch mal immens schwerer, weil man ja so viel Wasser mitschleppen muss, oder?
Ja, tatsächlich. Es gibt kaum, es gibt auf den Etappen, die wir gegangen sind, nahezu keine Wasserquellen.
Ja, wie muss man sich den Weg vorstellen? Also wie lang ist er, und wie viele Tage habt ihr dafür eingeplant?
Wir haben uns komplett an die Beschreibung gehalten, die es gab. Also der hat eigentlich 16 Etappen. Die meisten Franzosen machen ihn, glaube ich, in 14 Etappen. Und wir haben wirklich jede Etappe so genommen, wie sie ursprünglich geplant war. Das waren dann 9 Etappen. Wir sind nur bis zur Hälfte gegangen. Also bis dahin, wo er den Namen härtester Fernwanderweg praktisch verliehen bekommen hat. Und das, was wir gegangen sind, waren, Moment, das muss ich fix, ich habe es offen, waren nur um die 90 Kilometer und insgesamt hat er 160 Kilometer.
Und ihr habt dafür die Hälfte gebraucht, hast du gesagt, ne?
Genau, ne? Also die 90 Kilometer sind, auch wenn es auf der Karte nicht so aussieht, sind tatsächlich so grob, zumindest gehzeittechnisch die Hälfte.
Und
Höhenmetertechnisch hat man da gefühlt alles schon einmal rausgeballert, was geht.
genau, weil, also ich meine, 90 Kilometer hört sich jetzt immer eigentlich relativ easy an, aber wenn man halt in der Höhe ist und ordentlich hoch und runter, Tal auf, nee, Tal runter, Tal berghoch läuft, dann kann sich das auch ziemlich ziehen und auch sehr anstrengend sein. Wie viel Höhenmeter habt ihr denn zurückgelegt in dieser Zeit?
Oh, insgesamt habe ich das tatsächlich gar nicht, aber man geht so im Schnitt pro Tag 1000 Höhenmeter hoch.
Okay, also macht man auch pro Tag nur 10 Kilometer,
Ja,
vielleicht
ne?
10,
Im Schnitt.
15?
Im Schnitt, ja. Also wir hatten einen Tag mit 24 Kilometern. Der hatte dann aber auch nur 643 Meter Aufstieg und 1000 Meter Abstieg und das alles in einem relativ einfachen Gelände. Und ansonsten sind das, glaube ich, immer so zwischen 7 und 10 Kilometern tatsächlich nur. Also es fühlt sich wirklich so an, als ob man einfach nicht vom Fleck kommt.
So, wenn ich jetzt das zusammen, das mit krasser Hitze zusammenpacke und halt einen schweren Rucksack, dann ist das richtig, richtig anstrengend.
Ja.
Aber ihr habt das überlebt und du bist nach wie vor schwer begeistert. Du möchtest allen davon erzählen. Und da gehen wir jetzt mal ein bisschen mehr ins Detail rein. Was war denn das Highlight, warum es so toll war?
Also ich glaube, jeder hat da so sein anderes Highlight. Ich habe im Nachgang mit vielen drüber gesprochen und die haben ganz andere Sachen als toll wahrgenommen als ich. Was mir richtig gut gefallen hat, war im Endeffekt tatsächlich die Schwierigkeit im Gelände, also dass man extrem aufpassen musste, wo man seine Schritte hinsetzt, dass man manchmal auch wirklich so kopfangstmäßig bin ich manchmal schon auch an die Grenzen gekommen, halt wirklich. Das war halt was komplett anderes als das, was man so vom Alltag kennt. Und dann auch diese krasse Einfachheit. Also wie sehr sich das Leben auf einmal zusammenschiebt, wenn man ja, wenn man sich freut, dass es ein ordentliches Klo gibt oder ja, eine warme Dusche. Das ist der Traum. Oder wenn es mal nicht bestimmtes Essen gibt, wenn man irgendwas Besonderes bekommt. Das ist, also ich finde das total fantastisch, wie unwichtig so viele Sachen einfach werden und wie man sich auf einmal so auf das Wesentliche konzentriert. Ja, und das dann auch noch mit tollen Menschen um einen rum. Das finde ich fantastisch daran.
Das finde ich ja sowieso, dass Reisen einem das immer wieder zeigt. Also ist ja auch das Tolle, wenn man ja so längere Reisen macht, dass das, was man im Alltag als wichtig empfindet, dann relativiert wird.
Ja.
Das ist ja auch das, wenn man halt andere Menschen, andere Kulturen kennenlernt, andere auch Religionen und halt Menschen, dass einfach das ganze Leben relativiert wird und einfach sich viele Fragen stellt, ob alles noch so wichtig ist und richtig ist. Und das hast du ja gerade eigentlich auch gesagt.
Ja, auch wirklich dieses, was man auf einmal als Luxus empfindet. Das ist, also das war wirklich ganz enorm bei dieser Wanderung. Selbst in Patagonien, wo es jetzt auch nicht unbedingt warme Duschen gab, habe ich das nicht als so krass empfunden, dass ich wirklich, wirklich tatsächlich dankbar dafür war, dass es ein Klo gibt oder so.
Und das hast du schon nach so einer kurzen Zeit eigentlich so empfunden.
Ja, also ich finde man, also ich, also nicht Mann, ich brauche tatsächlich immer ein bisschen Zeit, um da reinzukommen. Und ich finde meistens so die ersten 2 Tage oder Nächte sind die schlimmsten, wo man sich so denkt, oh, wieder nur ein Plumpsklo, keine warme Dusche, alles stinkt schon nach einem Tag und so. Da kommt man gefühlt noch gar nicht damit klar. Also ich zumindest komme noch gar nicht damit klar, was ich da gerade mache. Und danach ändert sich die Perspektive ziemlich schnell.
Okay, bei mir ist es zum Beispiel komplett anders. Ich bin eigentlich immer sehr, sehr schnell drin und brauche sehr lange, bis ich das als normal empfinde. Und wenn ich es normal empfinde, bin ich ja schon wieder eigentlich draußen aus der Reise. Und aber es ist super interessant, wie anders Perspektiven sein können. Wenn du sagst am Anfang, also Plumpsklo und so, was sind das denn für Unterkünfte? Wie muss man sich das vorstellen? Also zum Beispiel, wenn du eine Hüttenwanderung oder eine Mehrtageswanderung in den Alpen machst, sind ja die Hütten super modern. Also ich würde sagen, eine der modernsten Hüttenlandschaften haben wir in Deutschland, Österreich, Schweiz. Wie ist das denn auf Korsika?
Anders. Wir hatten tatsächlich damit gerechnet, dass es so wäre wie in den Alpen. Nachdem das ja auch von so einer Art Ableger vom Alpenverein, also so eine Art, weiß nicht, wahrscheinlich dann der französische Alpenverein, der das viel mit betreibt, beziehungsweise auch der Nationalpark, der das mit betreibt. Ich dachte einfach, dass man da von was Ähnlichem ausgehen kann. Es war von der Ausstattung her sehr durchwachsen. Man übernachtet in Refugees. Also das französische Wort für Hütte, denke ich, oder Unterkunft, das ist ein Campingplatz
Refugio
von.
ist meistens einfach eine Unterkunft. Ja, eine Notunterkunft ist es nicht richtig, aber so eine Art.
Aber auf jeden Fall keine gute Unterkunft, würde ich sagen. Halt einfach einen Platz zum Schlafen und zum sich ausruhen. Und das trifft es halt eigentlich auch ganz gut.
Also ein Biwak.
Genau, man hat dort Biwaks, also man hat dort Campingplätze, um selber sein Zelt aufzubauen. Man hat dort Plätze, um, also fertig aufgebaute Zelte, wo man sich einmieten kann. Und man hat auch sozusagen, naja, so Mehrbettzimmer, wie man sie dann wahrscheinlich schon ein bisschen aus den Alpen kennt, halt einfach ein Matratzenlager. Wir haben uns tatsächlich dafür entschieden, weil wir Angst hatten, dass wir mit dem ganzen Gepäck und so das erst recht nicht schaffen, wenn wir uns noch mehr auf den Rücken laden. Und das war eine gute Entscheidung für uns auf jeden Fall.
Das heißt, ihr habt kein Zelt dabei gehabt, und auch keine Isomatte, sondern nur einen Schlafsack oder einen Schlafsack braucht man bei den Temperaturen wahrscheinlich nicht, sondern nur ein Inlay oder so.
Wir haben uns tatsächlich einen richtigen Schlafsack mitgenommen, weil es gab nicht überall eine Hütte, beziehungsweise gab es an einer Stelle nur eine Hütte mit Bettwanzen. Und deswegen haben wir uns einen richtigen Schlafsack mitgenommen und es wird auch gut kalt in der Nacht. Also wir hatten auch Nächte mit 5 Grad. Also ich war schon
Okay.
froh um meinen Schlafsack. Den richtigen Schlafsack haben wir uns aber eher mitgenommen, weil wir einfach alte Schlafsäcke mitgenommen haben und die unseren Backpack volumenmäßig besser ausgefüllt haben und er dann nicht mehr so gerieben hat, wenn man schwitzt. Und genau, dann hatten wir uns zur Not aber noch Isomatten mitgenommen. Weil die Plätze in den Hütten sind begrenzt und angenommen, man kommt nicht weiter wegen Waldbrand, hätten wir dann die Möglichkeit gehabt, uns irgendwo drinnen auf den Boden zu legen und einigermaßen bequem zu schlafen. Deswegen hatten wir die vorsichtshalber noch mit. Ja, und mit alten Schlafsäcken und Isomatten kommt man dann doch auf ein ganz schönes Gewicht. Aber immerhin haben wir uns das Zelt gespart.
Ja, wollte ich nämlich gerade sagen. Also so ein alter Schlafsack, der ist natürlich nicht optimiert auf leicht. Der ist eher schwer, Daune wahrscheinlich auch noch. Also richtig krass. Was habt ihr für einen Rucksack dabei gehabt? Wie viel Liter? Und vielleicht kannst du auch das Modell oder die Marke oder ein richtiger Trekking-Rucksack.
Es war eigentlich eher ein Backpack, aber schon mit Trekking-Funktionen, also wirklich mit vielen verstellbaren Schlaufen. Meins ist ein Deuter, 45 Liter. Den von meinem Freund, der hat 60 Liter, aber das weiß ich gerade gar nicht, was das für eine Marke ist.
Haben diese Rucksäcke denn zum Beispiel halt auch, also waren die direkt am Rücken oder war da noch so Luft?
Also meiner hat kein Netz, der von meinem Freund schon. Das ist auch deutlich angenehmer, wenn es so warm ist.
Genau, das macht
Meiner
nämlich
liegt
einen
direkt am
riesengroßen
Rücken.
Unter ja, genau, das macht nämlich einen riesengroßen Unterschied, ob da Luft durch kann oder nicht. Denn da sammelt sich dann natürlich der ganze Schweiß
Oh
und
ja.
reibt auch so richtig schön am Rücken und ist unangenehm. Und natürlich, wie nennt sich das? Hüftgurt.
Genau, nur also praktisch das Gewicht liegt ja dann hauptsächlich auf den Hüften und wenig auf den Schultern zum Glück nur. Und dann haben wir unsere Schultern, was ich auch ziemlich gut fand, extra nochmal entlastet mit Stöcken. So zumindest der Plan in der Theorie und praktisch kann man die tatsächlich in dem Gelände kaum benutzen.
Okay. Ich habe das noch nie gehört, dass man, wie macht man das dann? Also, wie habt ihr das dann gemacht? Die Stöcker unter die Schlaufen oder also.
Nee, man nimmt die ganz normal in die Hände und läuft ganz normal damit, aber dass man praktisch die Stöcker hat, also mich richtet das zumindest auf und entlastet dadurch die Schultern, dass ich nicht
Ah, ach
so
so, okay,
drin hänge.
ja, okay, ja. Also, ich meine, Wanderstöcke sind tatsächlich eine sehr, sehr große Hilfe beim Wandern. Die meisten Leute nutzen sie nicht. Ich glaube, das ist so wie früher, ein Helm beim Fahrradfahren. Das ist eher uncool und heutzutage tragen sie alle. Und ich glaube, dass Wanderstöcke so ungefähr so die gleiche Symbolhaltung gehabt haben und immer mehr nutzen sie und merken, ah, es hilft ja tatsächlich.
Das stimmt. Allerdings hängt es echt vom Gelände ab und da gab es Passagen, da haben sie eher gestört. weil sie eigentlich nur im Weg sind, weil man mit ihnen nichts machen kann, weil man gefühlt eher senkrecht läuft, anstatt.
Ja, gut, klar. Das
Ja.
verstehe ich. Wie habt ihr das mit Wasser gemacht? Konnte man Wasser immer auf dem Weg auffüllen oder musste man dann immer morgens immer halt entsprechend ja, viele Kilo und Liter mit sich schleppen?
Eher Ersteres. Gegen Ende kriegt man immer mehr Wasser rein. Wir sind im August gelaufen. Da ist es dann schon ein bisschen so, dass viele Quellen versiegt sind. Das wussten wir zum Glück vorher und haben uns deswegen wirklich intensiv mit Flaschen ausgestattet und hatten dann immer noch mal 500 Milliliter Notfallreserve mit, an die wir zum Glück nie ran mussten. Wir haben, glaube ich, pro Person 2,5 bis 3 Liter immer eingepackt gehabt. Und das, also meiner Meinung nach braucht man das auch vor allem, wenn es so warm ist. Und die musste man sich dann immer am Anfang abfüllen. Wir hatten allerdings auch eine Hütte dabei, der ist das Trinkwasser schon ausgegangen gewesen. Da war es dann ein bisschen schwierig, sich da wirklich gut für den nächsten Tag was auffüllen zu können.
Wie habt ihr das dann gemacht?
Die Quelle war praktisch bis 18 Uhr offen, dann hat er sie zugemacht und dann haben wir da unsere Flasche noch drunter halten können, also zumindest eine. Und haben, ja, da kam schon mehr Luft als Wasser raus, aber haben halt eine oder zwei Flaschen sogar voll bekommen. Und wenn man dann runter ins Tal gelaufen ist, da fing es dann langsam an, dass es nicht mehr ganz so trocken ist und da konnte man sie dann auch mal im Fluss halten irgendwo. Aber das Wasser hat, wenn man es im Fluss hält, nicht unbedingt die beste Qualität. Also, das ist eine Notfalllösung gewesen für uns.
Wollte ich nämlich gerade sagen, habt ihr denn dieses Wasser in den Hütten und aber auch unterwegs nochmal irgendwie behandelt? Habt ihr Kohletabletten dabei gehabt oder irgendeinen Filter, so ein Life Straw oder irgendwie sowas?
Also wir hatten eigentlich einen Filter für größere Partikel mit, den wir nicht gebraucht haben. Ich habe mir, also der Weg startet in Calenzana, auch in einem Refuge, und da haben wir praktisch unsere Flaschen aufgefüllt, sind dann damit, also das war noch in der Zivilisation, sind dann damit den ganzen Tag gelaufen. Und abends hole ich dann die letzte zur Flasche praktisch raus, im nächsten, also in der nächsten Hütte eigentlich schon. Und dachte mir, ich muss ja jetzt kein wertvolles Wasser verschwenden und kann das noch trinken. Und das Wasser hat schon irgendwie komisch geschmeckt. Und das ist die dümmste Idee, Wasser zu trinken, was komisch schmeckt. Wenn man sich denkt, ja, es ist ja nur Wasser, was kann da schon sein? Also wir dachten tatsächlich am dritten Tag, wir müssten, oder am zweiten Tag, Moment, am zweiten Tag, wir müssten abbrechen, weil ich praktisch einen ganzen Tag lang nichts mehr zu mir nehmen konnte. Und ja, tatsächlich, man merkt das, wenn man nichts essen kann. Extrem.
Ja klar, natürlich. Es fehlt natürlich extrem viel Energie und hat extrem viel Energie auch verbraucht. Also würdest du halt schon empfehlen, dass man halt entsprechende Filter und Tabletten dafür mitnimmt?
Ja, also wenn man empfindlich ist, ja. Wir haben alles andere gut vertragen und ich bin eigentlich sogar recht empfindlich. Nur halt wirklich an dieser ersten Etappe, ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen besser aufpassen würde, welches Wasser ich mir abfülle. Ich habe das aus dem Wasserhahn genommen, glaube ich. Also es kam mir jetzt nicht so verkehrt vor.
Und gibt es da entsprechende Hinweise, dass es eigentlich ja kein Leitungswasser ist oder nicht trinkbar ist oder steht einfach gar nichts?
Doch, also in der ersten Etappe, also in dieser ersten Nacht, bevor wir losgewandert sind, haben wir uns damit überhaupt nicht beschäftigt und haben einfach nur die Flaschen unter den Wasserhahn gehalten. In den darauffolgenden Nächten steht eigentlich immer irgendwo da, hier ist eine Quelle oder das ist Trinkwasser, das ist kein Trinkwasser. Und im allergrößten Notfall kann man die Hüttenwirte fragen. Das sind Korsen. Unterm Strich sind das, glaube ich, immer Korsen und Korsen freuen sich sehr, wenn sie auch nicht Französisch reden müssen. Deswegen sind die wirklich sehr hilfsbereit uns gegenüber.
Okay, woher kommt das? Das habe ich noch nie gehört. Bisher kenne ich nur Franzosen, die lieben gerne Französisch sprechen.
Nee, Korsen sind, ich würde behaupten, die sehen sich selber nicht als Franzosen. Das kommt daher, dass sie bis zum 18. Jahrhundert zu Italien gehört haben. Und dann hat Italien irgendeine Insel mit Frankreich getauscht und so ist Korsika dann praktisch in französischen Besitz gegangen. Und während die Korsen bis dahin von der italienischen Regierung eigentlich komplett autonom leben konnten, wollten das die Franzosen halt anders und haben so ein bisschen diesen Unabhängigkeitsgeist probiert einzufangen. Und ja, die Korsen sind halt in meinen Augen keine Franzosen und man merkt ihnen das auch an. Sie spielen ganz Folklore-Lieder, die eigentlich nur darum gehen, sich von Frankreich zu befreien und haben auch eine eigene Sprache, Korsisch, die einen Mix zwischen Französisch und Italienisch ist, sprechen auch sehr viel Italienisch anstatt Französisch, wobei Französisch sprechen sie alle durch die Schule auch. Und die freuen sich extrem, wenn, ja, wenn man dann gefühlt auch mal mit Nicht-Französisch kommt und sie dann am besten noch auf ihr Korsisch anspricht und dann sind sie sehr freundlich.
Wieder mal was gelernt. Wieder der Beweis, dass Reisen bildet. Ich habe das noch nie gehört.
Das kommt aus den Napoleon-Biografien.
Ja, aber auch weil du halt natürlich noch mal vor Ort warst und das halt wirklich selber noch mal erlebt hast, ne?
Das stimmt auch.
Aber total spannend, total cool.
Ja.
Hatte ich überhaupt keinen Plan. Jetzt habe ich
Sind
irgendwie Bock noch mal mehr nach Korsika zu reisen.
Es sind wirklich sehr, sehr, sehr herzliche Menschen, die Korsen. Ich muss aber auch sagen, alle Franzosen, die wir unterwegs getroffen haben, waren unglaublich nett, also wirklich unglaublich herzlich, hilfsbereit. Es konnten auch wirklich viele Englisch sprechen. ja, wirklich die Leute auf dem Weg sind irgendwie anders als der Rest.
Ja, also ich muss sagen, ich kenne auch sehr viele sehr nette Franzosen und die Anzahl der Franzosen, die jetzt nicht so nett gewesen sind, hält sich natürlich im Gesamteindruck in Grenzen. Aber die, die halt einen Eindruck hinterlassen haben, die haben dann immer so einen schlechten Eindruck hinterlassen und die haben dann dieses Klischee des arroganten Franzosen, der gar keinen Bock hat, mit dir auf Englisch zu sprechen, obwohl er es kann, einfach so bestätigt, dass man manchmal einfach, ja, das ist manchmal sehr, sehr interessant. Und tatsächlich finde ich halt, wir waren jetzt gerade in der Normandie dieses Jahr und da war es auch relativ anstrengend. Aber kann man drüber hinwegsehen. Es ist ein tolles Land und ich bin eigentlich auch relativ gerne in Frankreich unterwegs und Korsika hört sich auf jeden Fall spannend an. Wie muss man sich denn diese Landschaft dort vorstellen?
Ganz schwer zu beschreiben. Es ist ja am Ende nur eine Mittelmeerinsel, ne? Und man erwartet von der Mittelmeerinsel nicht, dass sie zum einen so extrem hohe Berge hat und zum anderen nicht, dass sie so schroff ist. Also diese Insel ist unfassbar schroff. Ich war schon, also ich war jetzt nicht extrem oft in den Alpen und vor allem wenn dann eher so im Allgäu. Das ist ja nun eher nicht schroff. Oder
Nee.
nicht so schroff zumindest, ne? Alles, was ich bisher in den Alpen gesehen habe, war nicht ansatzweise so schroff, wobei man auch sagen muss, die Korsen, wenn die einen Weg irgendwo hinpacken, interessiert es die nicht, dass man den auch in Serpentinen legen könnte. Der geht halt einfach einmal gerade hoch. Und ja, wenn es einfachere Varianten gäbe, dann denken die sich, nee, macht ja keinen Spaß. Und ja, die zimmern halt immer ziemlich rein und schicken einen deswegen wirklich über extrem abschüssige, felsige, ja, Wege, Grate. Und das hinterlässt dann halt auch extrem den Eindruck, dass es so unfassbar schroff ist.
Also ziemlich, also warst du schon mal auf Mallorca?
Nee, leider nicht.
Okay. Gibt es eine vergleichbare Landschaft irgendwo, die du damit vergleichen würdest?
Und schwierig, ich glaube nicht so richtig. Wir waren extra auch, um uns vorzubereiten, sind wir nochmal auf den Sentis hochgegangen. Und ich muss sagen, selbst der, also das ist ein großer Berg in den Alpen, selbst der war nicht ansatzweise so schroff wie diese Berge. Das sind immer eher so, naja, irgendwie die haben extrem schmale Bergkämme und wahrscheinlich vom Gefühle her am ehesten noch mit den Bergen in Patagonien, aber die sehen eigentlich von den Farben, von den Formen auch wieder komplett anders aus, weil das immer so Nadeln eher sind.
Ja.
Und auf Korsika, das sind schon Bergkämme, aber halt extrem schmale, steile Bergkämme.
Sind diese Wege denn ausgesetzt?
Ja.
Also man muss also auf jeden Fall schwindelfrei sein.
Ja, also für diese ersten 9 Etappen würde ich auf jeden Fall sagen, schwindelfrei, trittsicher, keine Höhenangst. Ja, und auch in der Lage, wirklich sich mit den Armen, also man läuft nicht alles mit den Beinen, man muss sich auch manchmal mit den Armen irgendwo hochziehen und das muss man auch ein bisschen, naja, zumindest üben vorher oder die Kraft haben. Also wir haben es tatsächlich nicht geübt, es war manchmal echt bösartig.
Bösartig, weil ihr euch verletzt habt oder weil es einfach anstrengend war?
Ja, es ging extrem an die Kraftreserven. Also wir machen zum, also wir turnen zum Glück als Hobby und deswegen ging das noch einigermaßen. Aber wenn man sich so aus so einem, wie heißt das denn, aus so einer Art Unterarmstütz muss man sich dann inklusive Backpack manchmal halt auch hochdrücken und das tut weh.
Das hört sich relativ anstrengend an. Also auf jeden Fall kein Fernwanderweg für den Start, für den Anfang. Also da ist der Jakobsweg vielleicht ein bisschen entspannterer. Hört sich auf jeden Fall so an. Ich weiß es nicht.
Ja.
Ich habe beide nicht gemacht.
Ich habe den anderen auch nicht gemacht, aber ich habe keinen Vergleich. Ich habe noch nie so einen schwierigen Wanderweg gemacht vorher.
Ja, krass. Und also die Hütten hast du ja so ein bisschen angesprochen, sehr rustikal, sehr einfach. Aber wie ist das mit Essen auf dem Weg? Da gibt es ja bestimmt kein, weiß ich nicht, Drive-in, nein, Walk-through oder so. Habt ihr Essen dabei gehabt? Habt ihr euch in diesen Refugees Essen geholt?
Wir haben eine kleine Notration mitgehabt, weil ich Lebensmittelallergien habe, falls ich mal kein Essen bekomme. So einen Anrührpulver, was wir mitbekommen haben, leider nicht gehaltvoll genug war, um wirklich satt zu machen. Ansonsten, viele verpflegen sich selbst. Man muss theoretisch nicht mal mehr Gas mitnehmen, weil es Kochflächen mit Gas auch gibt, die man benutzen kann. Wir haben uns eigentlich immer in den Hütten was zu essen kaufen wollen. Was erstmal nach einer ziemlich dekadenten Entscheidung klingt. Man muss da pro Person, pro Essen fast, ja doch, 30 € im Schnitt einplanen. Kriegt dann immer ein Drei-Gänge-Menü. Das Drei-Gänge-Menü sieht eigentlich über die 9 Tage nahezu gleich aus. Als Einstieg entweder eine korsische Wurst-Käseplatte oder eine Suppe. Dann Nudeln und Tomatensauce. Und dann, ja, gut, das Dessert hatte ein bisschen Varianz, aber das konnte ich dann doch meistens nicht essen. Gelegentlich gab es mal Mousse au Chocolat oder ansonsten so eine, ja, wie so Apfelmus ist es. In so einer Art Trinkpäckchen. Wunderschön. Also, es war jetzt vom Essen her nicht so der Reißer, muss ich sagen.
Also würde es sich vielleicht lohnen, so diese Trockennahrung mitzunehmen. Also so Real Termat oder irgendwie sowas, dass man das mit einplant. Ist natürlich wieder
Ja,
Gewicht.
schon. Also es gibt dann eine Hütte, da gab es dann auch mal richtig gutes Essen und man kommt, ich kann jetzt nur für die ersten 9 Tage sprechen, man kommt auch zweimal an sowas in der Art wie Zivilisation vorbei. Und da kann man dann auch mal was Schöneres essen. Ja, was wir natürlich auch gemacht haben.
Gibt es denn dann auch die Möglichkeit, sich so Care Packages in diesen Orten zu hinterlegen, also hinzuschicken? Also ich kenne das nur von dem, ich glaube, das ist der Appalachian Trail in den USA, dass die Leute sich halt also da gibt es halt tatsächlich so Stationen, wo man sich halt sein Care Package hinschickt und sagt, okay, zwischen dann und dann hole ich das ab. Weiß nicht, gibt es sowas in Frankreich auf Korsika?
Es ist eher nicht eingeplant, aber ich meine, man kann, also nach den 9 Tagen ist man in einem größeren Ort, also relativ gesehen in einem größeren Ort, und da kann man sich dann, wo die Nahrungsvorräte wieder auffüllen, was auch sehr viele machen. Wir sind halt von dort dann abgereist wieder. Und deswegen für 9 Tage, glaube ich, muss man da noch nicht sich irgendwelche Care Packages irgendwo hinschicken.
Ihr habt das zu zweit gemacht. Wen habt ihr auf diesem Trail getroffen? Familien, alleine, Paare wie ihr?
Hauptsächlich Paare. Unterm Strich, das muss ich kurz noch sagen. Wirklich alle Menschen dort waren irgendwie so, also ich glaube, jeder, der sich sowas aussucht, der hat irgendwie denselben Schuss weg. Deswegen macht das echt Spaß, mit den Menschen dort zu reden. Es waren hauptsächlich Pärchen, aber altersmäßig sehr durchmischt. Also es gab auch Ältere und die haben uns wirklich alt aussehen lassen. Die hatten immer unglaublich Tempo drauf. Ein älteres Pärchen, die also ein französisches Pärchen, also älter meine ich mit über 40, ne? Oh nein! Oh Gott, nein, verdammt, ich habe mich jetzt wahrscheinlich bei sehr vielen Leuten sehr unbeliebt gemacht. Ihr schneidet das doch noch, oder?
Wir haben noch nie eine Folge geschnitten. Aber alles gut, gehört dazu.
Na, also, vielleicht waren, also, es, waren, vielleicht, also es gab auch, also es waren auch nochmal über, würde sagen, über 50 oder 60 dabei. Und dann gab es, glaube ich, habe ich einmal auch jemanden gesehen alleine, der war mindestens über 60, aber der ist das ganze Ding einfach einmal durchgerannt gefühlt. Ja, genau, der Rekord für diese 160 Kilometer liegt bei 33 Stunden oder 31 Stunden am Stück.
Okay, das ist echt
nebenbei.
Krass.
Ja, wir haben hauptsächlich, wie gesagt, Pärchen in unserem Alter getroffen. Es war auch eine...
Wie alt seid ihr denn?
Jetzt freue ich mich, das gar nicht mehr zu sagen. Also ich bin 27 und mein Freund ist...
Und dann sprichst du von über 40 ältere Menschen. Bist du noch 13 Jahre davon entfernt.
Ja, deswegen habe ich ja gesagt, jetzt kann ich mich nur noch tiefer reinreiten. Es waren halt, abgesehen von uns, also es gab viele in unserem Alter, also um die 30. Oh, das tut weh, das zu sagen. Ich habe mich noch nicht so alt gefühlt bisher. Und dann gab es eher so um die 20.
Wenn du die 30 erreicht hast, dann geht es aber ganz, ganz schnell.
Oh Mann. Ja, ja, gut, ich muss mich dann wohl der Gruppe um die 30 jetzt erstmal zuordnen.
So ist das. Die Alten, die haben alle recht gehabt, wenn die gesagt haben, es geht ganz schön schnell.
Ja. Und dann gab es die um die 20-Jährigen. Ich probiere jetzt das Thema zu wechseln. Und davon gab es halt dann auch einige. Hauptsächlich Pärchen und die wirklich schnell durchgegangen sind, die waren dann alleine unterwegs. Und das waren gefühlt sehr viel Männer, die, ja, die waren extrem trainiert und die, würde ich sagen, waren so zwischen 20 und 50 im Schnitt. Okay. Die waren verrückt, wie schnell die waren, wirklich.
Die haben wahrscheinlich einfach ein Ziel vor Augen gehabt, irgendwie, dass sie die schnell schaffen.
Ja.
Also jetzt, er wird als der härteste Fernwanderer Europas bezeichnet. Jetzt weiß ich natürlich, also du hast ja vorhin gesagt, also ihr habt Patagonien gemacht, ihr habt jetzt in Deutschland ein bisschen davor geübt. Hast du noch irgendwelche anderen Fernwanderwege gemacht?
Nee, also wirklich so Mehrtageswanderungen kaum. Halt einzelne Wanderungen. Hauptsächlich im Harz und Thüringer Wald, weil es einfach nahe liegt und dann ja gelegentlich halt auch mal in den Alpen. Und da ist mir dann auch aufgefallen, dass ich gerne kraxel, aber nichts, also wirklich, ach und in Patagonien oder in Südamerika haben wir sehr, sehr viel noch gemacht, auch mit sehr, sehr vielen Höhenmetern. Aber vom Anspruch nichts, was so war wie dieser Wanderweg.
Ja, hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Also ich kann es mir ungefähr vorstellen, wie anstrengend es ist. Also wenn du sagst, also dass Serpentinen, auch wenn sie hilfreich wären, einfach die Wege geradeaus hochgemacht werden, das ist natürlich schon krass und halt diese vielen Höhenmeter in so kurzer Zeit und wenn du halt wirklich nur 7 bis 10 Kilometer am Tag machst, was ja nichts ist.
Ja, ja, vor allem auch, man also braucht, glaube, für diese 7 bis 10 Kilometer so. Also wir haben zwischen 6 und 10 Stunden gebraucht und ich glaube, der härteste Tag für mich, der wurde mit 7 Stunden angegeben, hatte, glaube ich, nur 7 Kilometer und hatte 780 Meter hoch und 917 Meter runter. Ich habe mir das extra nochmal hingelegt, damit ich das sagen kann. Und der war so schlimm, das war der schlimmste Tag von allen, weil die Meter runter noch viel schlimmer sind als die Meter hoch.
Also ich persönlich finde ja Meter rund, also abwärts wandern, finde ich eigentlich immer viel schlimmer als hoch, weil das einfach in die Oberschenkel so extrem geht. Und wenn du dann die ganze Zeit so am Zittern bist, weil du dieses ganze Gewicht auf dem Rücken hast und dann dich konzentrieren musst, dass du halt nicht runterrutschst und solche Sachen, das finde ich halt eigentlich fast immer anstrengender als hochzulaufen. Deswegen finde ich es immer so lustig, wenn Leute sagen, nee, lass mal die Gondel hochnehmen und runterlaufen. Finde ich immer so, nee, eigentlich andersrum. Hochlaufen und runterfahren ist viel angenehmer.
Vor allem auch, Ja, das stimmt auf jeden Fall, aber vor allem, was ich bisher noch nie so hatte, also ganz kurz, ich hatte das Problem auch nicht so extrem, aber selbst Leute, die nie Knieprobleme hatten, haben wirklich nach dem zweiten Tag gesagt, sie haben sich irgendwie zwischendurch hingesetzt, weil sie nicht mehr konnten, weil ihre Knie so wehgetan haben. Und auch das eine französische Pärchen, was mit dem wir uns auch sehr gut verstanden haben, die waren runterwärts immer sehr schnell und die haben gesagt, sie sind dort an sehr vielen Leuten vorbeigegangen, wo einer da saß und geheult hat und gesagt hat, er kann das nicht mehr, ihm tun die Knie so weh. Und zum Glück haben meine Knie nicht wehgetan.
Ja, krass. Ich bin gespannt. Ich habe demnächst, nächste Woche habe ich einen Gast hier im Podcast da sprechen wir über die Alpenüberquerung. Und da bin ich mal gespannt. Ich muss mal eben kurz reinschauen, wie er sie gemacht hat, ob er sie zu Fuß gemacht hat oder ob er sie, doch, er ist von Salzburg nach Triest in 5 Wochen gelaufen. Und da bin ich mal sehr gespannt, inwieweit sich diese Erfahrung dann unterscheidet zu so einer Wanderung, wie du sie gemacht hast. Weil sie hört sich sehr extrem an. Und ja, da bin ich sehr gespannt.
Ja, man macht halt auch, also was ich glaube, was so ein, also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was das für eine Wanderung dann ist von ihm, aber ich finde es halt so krass, weil man macht ja im Vergleich so unglaublich wenig Kilometer dafür, wie lange man dann auch oft unterwegs ist. Also das ist fast schon ernüchternd unterwegs.
Ja. Wie habt ihr euch darauf, habt ihr einen Wanderführer gekauft, dabei gehabt? Habt ihr alles über das Handy getrackt, damit ihr irgendwie die Wege wisst, dass ihr auf dem Weg bleibt? Wie habt ihr das gemacht?
Ja. Im Vergleich zu vielen, vielen anderen haben wir uns 6 Monate vorher schon damit beschäftigt, weil wir haben uns ja sehr lange überlegt, wollen wir das überhaupt machen und haben uns dann sehr lange vorher damit beschäftigt und haben uns praktisch im Internet alle Informationen zusammengesucht und ich habe immer gesagt, wir brauchen unbedingt einen Wanderführer. Und am zweiten Tag, nee, am Vorabend der Wanderung fällt mir auf, dass, also am zweiten Tag auf Korsika, dass wir vergessen haben, einen Wanderführer zu kaufen. Und wir waren dann in einem kleinen Supermarkt und haben uns also eine französische Wanderkarte dazu gekauft, die wirklich hilfreich war, die auch die Wegzeiten, also die Laufzeiten einigermaßen realistisch wiedergibt. Ich habe das von vielen mitbekommen, die Wander-Apps, die Reiseführer, also die Wanderführer, alle haben eine viel zu optimistische Vorstellung davon, wie lange das geht, weil sie die ganzen Höhenmeter, die man auf einem scheinbar geraden Stück macht, nicht mit einberechnet oder dass man einfach auch beim Klettern länger braucht. Genau, also da muss man echt ein bisschen aufpassen. Ich würde da auf jeden Fall eher die deutschen Wanderführer empfehlen, weil die sind wesentlich realistischer als die französischen. Genau, und ansonsten, man braucht da keinen GPS-Tracker. Also der Weg ist, also bis zu der 7. Etappe ist der Weg extrem gut ausgeschildert und dann gab es immer mal so 2, 3 Stellen, wo ein Zeichen mehr vielleicht auch gut getan hätte. Genau, deswegen, ich würde sagen, man braucht da jetzt nicht irgendwie sich mit GPS zu orientieren. Der Weg ist allerdings, wenn man sich den jetzt vorstellt, er ist extrem zugewachsen. Also man sieht nicht, dass das eigentlich ein Wanderweg ist oft. Also sofern es Vegetation gibt, ist er zugewachsen. Ansonsten geht er halt einfach irgendwo einmal steil die Wand
Die
hoch.
sind also entsprechend auch nicht gut markiert.
Doch, doch, schon. Aber man würde selber nie auf die Idee kommen, dass das ein Weg ist.
Ah, okay, ja.
Aber die Markierung ist echt ganz, ganz gepflegt und gut gemacht und der ist super in Schuss auch der Wanderweg. Bis auf an 3 Stellen an den letzten 2, 3 Tagen fand ich, hätte auch mal ein Schild mehr gut getan.
Ihr habt ja nur die Hälfte gemacht. Was war dann danach? Seid ihr dann wieder nach Hause geflogen? Also habt ihr aus Zeitgründen verkürzt oder gab es da eine gute Ausstiegsstelle und
Genau,
ihr wolltet
also
noch irgendwie Strandurlaub machen oder was war der Plan?
Letzteres, ich wollte dann auch oder wir wollten dann auch noch ein bisschen Strandurlaub haben. Und man kann super bei dieser 9., also nach der 9. Etappe aussteigen oder wenn man ihn andersrum läuft, ist es, glaube ich, die 8. oder so oder die 7. Das ist Wissavona, das ist ein kleiner Ort mitten im Gebirge und da hält dann auch ein Zug, der relativ häufig fährt. Und da kann man halt super dann auch abbrechen. Es gibt aber auch viele, also man hat super viele Einstiegsmöglichkeiten. Dieser Wanderweg, man kommt sich zwischendurch zwar vor, als ob man meilenweit weg ist von irgendeiner Zivilisation, aber man kann eigentlich auch, wenn zwischendurch irgendwas ist, super abbrechen und praktisch absteigen. Es gibt bei jeder Etappe kann man praktisch zusteigen oder absteigen. Genau, und wir haben uns dafür entschieden, weil wir gerne noch einen Strandurlaub machen wollten und weil wir mit den Urlaubstagen, die wir hatten, keine 16 Etappen hätten laufen können. Vor allem nicht, wenn wir dann noch mit einplanen müssten, dass man eventuell mal einen Tag irgendwo nicht weiterkommt wegen einem Waldbrand unterwegs. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, lieber nur 9 Etappen zu machen und haben uns dann praktisch für den schroffen, also extrem steilen, felsigen Teil entschieden und diese letzten 7 Etappen, 7 oder 8 Etappen, sind dann entspannter.
Okay,
Auch mit mehr Kilometern.
und dann ja, habt ihr dann noch ein paar Tage Urlaub hinten dran gehangen und dann ja, wieder nach Hause dann geflogen, vermutlich.
Genau, ja, wir wollten eigentlich mit den Fähren, aber das ist gerade ein bisschen schwierig. Wir denken wegen Corona, beziehungsweise viele Fähren stehen auch nicht im Internet. Deswegen sind wir dann geflogen.
Es gibt ja auch die sehr bekannten Corsica-Ferries, die ganzen Sticker, die man immer am Hintern von vielen Autos sieht, man kommt eigentlich relativ gut auf die Insel. Aber ihr seid nicht mit dem eigenen Fahrzeug dahin, sondern geflogen.
Nee, wir sind da nicht mit dem eigenen Fahrzeug hin. Wir haben uns aber ein Fahrzeug ausgeliehen, weil der öffentliche Nahverkehr dort nicht so gut ausgebaut ist. Es ist
Wie habt ihr das dann gemacht?
schwierig.
Also ihr seid ja keinen Rundweg gelaufen. Seid ihr dann, ihr habt den Wagen irgendwo abgestellt und Bus wieder zum Ausstieg oder in der Zwischenzeit abgegeben?
Ja, abenteuerlich war das. Wir sind praktisch am Ankunftstag so spät gelandet, dass kein öffentlicher Nahverkehr mehr fuhr. Deswegen sind wir dann von Bastia nach Calvi. Calvi ist an der Westküste und liegt am nächsten an Calenzana, wo der Startpunkt der Wanderung ist. Und von dort, dort haben wir dann das Auto am nächsten Tag wieder abgegeben. Und von Calvi nach Calenzana kommt man dann mit dem Bus. Und von Vissavona kommt man mit dem Zug entspannt wieder nach Bastia und theoretisch auch nach Calvi. Dafür waren wir aber zu spät dran oder wir hatten ein bisschen Angst, dass wir diesen letzten Zug dann im Zweifelsfall nicht erwischen und sind dann nach Bastia gefahren, haben dort einen Mietwagen abgeholt, sind dann nach Calvi, haben dort das zurückgelassene Gepäck abgeholt und dann weiter nach Sartène. Es ist jetzt ein kleinerer Ort im Südwesten, etwas mehr in den Bergen, wo wir dann in einer wunderschönen Unterkunft noch 5 Tage verbracht haben. Die Autofahrt war etwas abenteuerlich, etwas zu
Weil
lang, weil meinem Freund das Portemonnaie während der Wanderung vermutlich geklaut wurde und der arme Dieb hat leider kein Geld bekommen. Man muss da nämlich extrem viel Bargeld mitnehmen, weil man kann nirgendwo Geld abheben unterwegs. Dementsprechend hatten wir, glaube ich, für 2 Personen 900 € in Bar mit. Und das ganze Bargeld war aber sehr gut versteckt und es gab nur dieses Portemonnaie, wo alle Dokumente drin waren. Und als wir das Auto abholen wollten, ist dann aufgefallen, dass dieses Portemonnaie weg ist.
Ah, Scheiße.
Genau. Und dementsprechend bin ich dann nach einem Wandertag, der früh um 5 gestartet ist, 16 Uhr dann nochmal 2 Stunden Zugfahrt, dann 1 Stunde Portemonnaie suchen in dieser Autovermietung in Bastia, dann nach Calvi fahren 2 Stunden, 1,5 Stunden und dann von Calvi nach Sartène nochmal 4 Stunden. Wir sind, glaube ich, nachts um 1 oder um 2 angekommen. Das war hart, weil ich dann vieles fahren musste, weil wir Angst hatten, dass wir der korsischen oder französischen Polizei nicht erklären können, warum er kein Portemonnaie mehr hat. Ja.
Das hört sich sehr, sehr anstrengend an und das ist immer so ein Scheißgefühl, wenn Sachen wegkommen und dann auch noch das Gefühl hat, dass sie geklaut worden sind. Das kenne ich sehr gut und ich weiß, wie scheiße das ist. Du hast jetzt gerade das Geld angesprochen, 900 Euro. Das ist das, was die Wanderung auch gekostet hat, ungefähr.
Nee, die hat, glaube ich, ein bisschen mehr gekostet. Ich hatte noch mal rausgesucht. Wir haben praktisch pro Person für einen Schlafplatz in der Hütte 14 € bezahlt. Wenn man jetzt im eigenen Zelt dort schläft, sind es nur 7 €. Hier steht pro Person, aber ich glaube, das war pro Zelt. Dann noch mal 30 € fürs Abendbrot im Schnitt. Unterwegs gibt es manchmal so Bergerien. Das sind ja Hütten, wo Schafe und Ziegen gehalten werden, die dann ihren eigenen Käse herstellen. Da haben wir uns dann auch manchmal eingedeckt oder auch dort was gegessen. Da geht dann auch gut Geld weg. Und dann haben wir uns auch teilweise noch Frühstück mitgekauft. Und das sind dann, das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, ich glaube, das waren schon auch so 15 € pro Person. Ja, und das läppert sich dann, ne? Also auf diese 900 € würde ich sagen, kommt dann noch mal diese, was hatte ich gerade gesagt? 17 € für die pro Übernachtung. 14 € pro Übernachtung pro Person.
Es ist ja schon, also ich finde ja sowieso immer erstaunlich, wie teuer Wandern eigentlich sein kann. Das ist halt, aber das ist schon auch relativ viel. Dafür bekommst du auch relativ wenig, finde ich. Also ich, gut, drei Gänge-Menü zum Abendessen ist natürlich viel, aber für 30 Euro ist natürlich auch wieder wenig, also teuer. Dann wiederum muss man bedenken, es ist auf einer entsprechenden Höhe und das meiste wird mit dem Hubschrauber angeflogen, dann wird wieder okay. Aber im Großen und Ganzen ist natürlich viel Geld.
Ja, das stimmt, aber doch, das stimmt. Und vor allem ist es auch qualitativ, ist das Essen jetzt oft nicht so toll. Das kochen meistens die Hüttenwirte und ich glaube, die haben jetzt nie gelernt, Koch zu sein. Aber einen Hüttenwirt gab es. Der war so ein Mann, der meinem Vater tatsächlich auch sehr ähnlich sah. Und der hat halt auch 100% so gekocht wie mein Vater. Das hat alles so geschmeckt wie zu Hause. Und ich habe mir dann extra auf Französisch den Satz sagen lassen, dass er die beste Suppe auf dem GR20 gekocht hat.
Sehr cool. Weißt du noch, welche Hütte das war? Wie hieß?
Das war die Chiotulo di Imori.
Okay, jetzt wissen wir alle
Ein,
Bescheid. Und falls das irgendwer nachwandert, dann kann er ja vielleicht dem Wirt Bescheid geben, dass man das in einem Podcast in Deutschland gehört hat. Sehr, sehr cool. Ich danke dir auf jeden Fall sehr, dass du diese Story mit uns geteilt hast. Ich bin mir sicher, dass der ein oder andere jetzt vielleicht auch inspiriert ist, vielleicht 2022 diese Wanderung vielleicht nachzulaufen. Und ja, also hört sich auf jeden Fall als ein sehr harter Fernwanderweg an. Ob das der härteste ist, wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall sehr spannend. Ich danke dir.
Gerne.
Das war der Bis bald und viel Erfolg. Und wo geht die nächste Fernwanderung hin? Schon was geplant?
Ich vermute, das wird wieder im Harz irgendwo sein.
Okay, dann viel Erfolg dabei und ja, bis bald.
Tschüss.
Ciao.